Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Katastrophen erregen die Gemüter. Auch wenn sie uns nicht unmittelbar betreffen, reagieren wir entsetzt und betroffen. Gegen Naturkatastrophen sind wir mehrheitlich machtlos. Aber was ist mit den Desastern, die von Menschen verursacht werden? Wenn eine Technik versagt, mit zerstörerischen Konsequenzen, die wir kaum abzusehen vermögen. Bis vor kurzem hielt uns Japan in Atem. Es muss der neuen Schlagzeilen weichen. Große Katastrophen verebben in ihrer Wirkung rasch, zumindest für die nicht direkt Betroffenen. Womit hat das zu tun? Der Psychoanalytiker Bertolt Rothschild entwirft dazu Gedanken und Erkenntnisse im Gespräch mit Angelika Schett.
Bertolt Rothschild, verschiedene Katastrophen, auch in allerjüngster Zeit, haben uns erschrocken und es sieht so aus, als würden wir aus diesen Katastrophen nicht klüger, eben nur erschrocken immer wieder. Hegel hat mal gesagt, dass aus der Geschichte eigentlich nur zu lernen sei, dass Völker und Staaten nichts aus ihr lernten. Katastrophen haben natürlich auch mit Geschichte zu tun, aber es sieht so aus, als gelte das auch für sie. Sie können immer wieder passieren und wir lernen nichts daraus. Womit hat das eigentlich zu tun?
Wenn Sie von wir reden, wir lernen nichts daraus, also im Kollektiv, so ist das vielleicht etwas anderes, als was der Mensch als Individuum aus seinen Erfahrungen lernen kann. Also bis ein Kollektiv etwas lernt, da müsste man jetzt schon gruppenpsychologisch oder massenpsychologisch müsste man schon argumentieren, wie kommt es überhaupt, dass Menschen etwas zusammentun? Das kann ja durchaus auch positiv sein, wie in Ägypten oder in Tunis. Das ist eigentlich nicht die Regel. Die Regel ist, wenn so ein Schreck kommt oder so eine Sache kommt, ist das Individuum zunächst einmal angestochen. Und das Individuum reagiert und kann dann für sich viel leichter eine Lehre ziehen als das ganze Kollektiv. Da spielt ja die Politik dann noch hinein und die Ökonomie noch hinein und die Interessen und die örtlichen Gegebenheiten. Aber man kann sagen, das Individuum würde vielleicht mehr lernen aus diesen Begebenheiten oder Schreckerlebnissen oder würde mehr verändern können, als wenn das jetzt schon wieder neutralisiert wird, bei uns dann noch medial neutralisiert wird, durch zahlreiche Formen, wie das Ganze überhaupt zu lesen sei und wie es zu interpretieren sei und wo man es einzuordnen oder zu versorgen habe.
Bertolt Rothschild, Sie haben gesagt, dass man durch diese ganzen Experten, die man dann, egal was für ein Unglück oder Katastrophe passiert ist, irgendwie im Köcher hat, die Menschen versucht zu beruhigen, weil die ja dann irgendwas erklären und eben auch ein wenig was neutralisiert. Können Sie das noch ein bisschen anschaulicher machen?
Ich will gar nicht eine böse Absicht unterstellen. Das ist notwendig. Man will ja die Sachen erklärt bekommen. Ich bin nicht dagegen, dass man das aufklärt und versucht, das Ausmaß einer Katastrophe irgendwie darzustellen. Aber man darf nicht vergessen, dass das Ganze auch eine Art Popanz hat, und zwar eine vorfabrizierte. Sie müssen sich das vorstellen, Sanitätsequipen und Feuerwehrequipen, die sind ja immer schon irgendwo im Depot und warten darauf, bis der Alarmruf kommt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, und ich nehme mich als sogenannter Experte jetzt hier auch gar nicht aus, dass die Experten so in Wartestellung stehen und dann kommt dann so eine Katastrophe und die Medien wissen genau, die haben ja auch eine Kartei, wo die wissen, für das ist der gut, ein Friedensstifter und der andere ist ein Kriegsstifter und ich weiß nicht was, dann können die abrufen. Das mutet mich fast an, wie wenn das ein inszeniertes Theaterstück wäre, da sitzen diese also in ihrem Deponieren, nächste Katastrophe kommt, Abruf, vorne an die Front, gutes Zeug absondern, gescheite Sachen sagen, das Reden darüber in dieser gesetzten Stimmung, die ganze Aufregung ist schon ein bisschen abfiltriert, abgedämpft. Reden Sie so, dass das jeder versteht, sagt man den Experten, dann versuchen die das und dann wird die Sache zubereitet, dass sie auch verdaut werden kann. Das ist schon eine ganz verrückte Geschichte, eine Expertenkultur, die ein Teil der Katastrophenbewältigung ist. Das ist nicht nur eine Antwort, eine Reaktion, sondern ich glaube, das ist schon eingebaut in die Sicherheit, die Sicherheitsventile für die nächste Katastrophe, die sind bereits da in den Karteien und können dann auf Abruf geleistet werden. Das hat für mich ein Stück absurdes Theater.
Das finden Sie ist eine Art Neutralisierung, mehr denn eine Orientierung.
Durch die Menge ist es schon eine Neutralisierung. Also jedes Ereignis ist so lange aktuell, bis das nächst schlimmere Ereignis kommt und noch aktueller wird. Und die Menschen, die sind gar nicht dazu da, diese Art von Wahrnehmungsmenge oder an Verschiedenheit oder an Bombardierung mit laufend neuen Gefühlsauslösern, dafür ist der Mensch eigentlich ursprünglich nicht gebaut. Das ist jetzt eine Errungenschaft der Moderne, man kann auch sagen der Globalisierung, der Mediatisierung. Aber das ist wie ein Artefakt, mit dem muss der Mensch fertig werden. Da wird er fertig wie mit jeder Überforderung. Man zieht sich ein bisschen zurück oder man wählt aus. Oder durch Verdünnung, durch die Menge, bleibt am Schluss gar nichts haften.
Bertolt Rutschitz, Sie unterscheiden zwischen dem, was ein Kollektiv lernt und darauf dann auch reagiert und was das Individuum lernt und darauf reagiert. Bleiben wir mal ganz kurz noch beim Individuum. Wir kennen das ja alle, wenn wir furchtbar traurig sind oder unendlich glücklich, dann sind das ja auch Gefühlszustände, die irgendwann sich wieder in was einpendeln. Wir sind offenbar auch gar nicht als Individuen jetzt mal, vom Kollektiv ganz abgesehen, dazu fähig, so extreme Gefühlssituationen lange aufrechtzuerhalten.
Hat natürlich sowohl mit dem physiologischen, also mit dem Zustand des Körpers, der ja dann, wie wir alle wissen, Adrenalin ausschütten muss oder den sympathische Nervensystem betätigen muss oder abrufen muss. Das sind Zustände, die pendeln sich nur schon, wenn man das körperlich anschaut, pendeln sich immer wieder gegen eine Mitte, gegen eine Neutralität ein, damit nicht diese Gleichgewichte so verschoben sind. Genau dasselbe ist mit dem psychischen. Sie können nicht endlos oder unerhört stark psychische Eindrücke dauernd auf einer bestimmten Stufe oder Niveau verarbeiten, ohne dass das dann neutralisiert wird. Der Schlaf ist der große Neutralisator zum Beispiel, der ja wieder macht, aber wenn man vor Aufregung oder vor Angst nicht schlafen kann, kommt das eben auch nicht. Und das nennen wir jetzt aus der Psychologie die Homöostase. Das heißt, es gibt ein Organismus insgesamt, Nervensysteme, aber auch psychische Funktionen, die darauf eingestellt sind, Gleichgewichte wiederherzustellen. Psychische Gleichgewichte, organische Gleichgewichte, psychosomatische Gleichgewichte. Wenn das geht, dann ist der Mensch eigentlich sehr kräftig und robust, weil man sich darauf verlassen kann, dass sich das wieder einstellt. Wenn das nicht geht, aufgrund von irgendwelchen Beschädigungen, dann bleibt das eben in einem Extremzustand haften und kann schädlich und auch krankheitserregend sein.
Das wäre jetzt mal auf das Individuum bezogen. In einem Kollektiv, Staaten und so weiter, gibt es ja auch die Dimension der Verantwortung und dass ja auch ein allgemeines Interesse besteht von den Einzelnen in den Kollektiven, die ja das auch irgendwie beeinflussen, davon gehen wir ja aus, dass sie möglichst unbeschadet ihr Leben auf dieser Erde leben können. Eben ohne solche Katastrophen wie gerade in Japan. Ohne, jetzt bleibe ich mal beim Beispielen, so Finanzdesastern, wie wir sie vor 3 Jahren hatten und man heute ja wieder sagen kann, es ist so wie eh und je. Also große Aufregung, Riesenempörung und sackt wieder alles in sich zusammen. Nach Tschernobyl war es auch so und ich könnte noch viel mehr Beispiele aufzählen, die alle eigentlich zeigen, auch in jüngster Geschichte, dass Kollektive offensichtlich sich schnell wieder beruhigen und das naheliegendste, bequemste machen, was die jeweiligen Machthaber dann auch weiterverfolgen. Das ist doch schon komisch.
Sie führen jetzt den Faktor Zeit ein. Wie sind Erregungen im Laufe einer Zeit, man kann auch fragen, im Laufe von welcher Zeit, Stunden, Tage, Monate, Jahre, wie verändern sich diese? Wie ebben die ab? Man könnte mal als Grundsatz sagen, selbstverständlich, die Zeit lässt Gras über allem wachsen oder die Zeit heilt. Also es liegt in der Natur der Dinge, dass sie verebben oder sich verändern oder sich mischen oder sich neutralisieren oder mit Neuem verbinden. Das kann uns eigentlich nicht erstaunen. Was uns aber erstaunen lässt, ist, dass die Qualität der Erregung oft nicht Schritt hält mit der Quantität, das wäre jetzt die zeitliche Quantität ihrer Dauer. Also man kann von etwas sehr erregt sein. Das kommt natürlich auch auf die Nähe der Betroffenheit an. Wenn ich etwas nur höre, ein Tsunami, dann bin ich zwar betroffen, aber ich bin nicht im gleichen Maße betroffen, wie wenn es im eigenen Land passiert. Ich bin nicht im gleichen Maß betroffen, wie wenn ich Verwandte habe oder selber daran beteiligt bin. Auch dort gibt es wahrscheinlich von der Intensität der Ereignisabfolge gibt es dann Resultate in Bezug auf die Zeit der Verebbung. Das ist wie ein gedämpfter Ton, der verebbt auch. Alles ist vergänglich, auch solche Ereignisse sind vergänglich. Nun aber das Kollektiv. Das Kollektiv Wir wissen leider auch andere Momente, dass ein Kollektiv über Jahre hinweg aufgeputscht und politisch in Atem gehalten werden kann durch Feindbildungen, durch Ereignisse, durch Provokateure und so weiter. Wenn Sie die Stimmung des Kollektivs aufrechterhalten wollen, dann müssen Sie permanent einen Input leisten. Ein Fußballmatch, der geht 1,5 Stunden, die Erregung vorher und nachher, die App, sagen wir, in 12 Stunden wieder ab, bis dann der nächste Fußballmatch kommt. Wenn Sie diese Erregung aufrechterhalten wollen, aus politischen Gründen oder auch aus Gründen, man kann ruhig auch sagen, der Humanität, damit man nicht vergisst, damit man der Opfer gedenkt, dann müssen sie aktiv daran sein. Weil die passive Entwicklung geht schon in Richtung des Verdrängens, des Verleugnens und des Vergessens. Und ganz wieder aus dem einfachen Grund, der Mensch möchte das alte Gleichgewicht haben. Er möchte wieder auf die Ofenbank der Ausgeglichenheit zurück. Er möchte an der Schärme, wie man im Schweizerdeutsch, er möchte eigentlich wieder dort, wo Sicherheit ist. Und die größte Sicherheit wäre natürlich der Mutterschoß, da könnte man jetzt ganz weit gehen, nicht? Man möchte eigentlich in den Urzustand zurück, wo die Geborgenheit so abgesichert war, dass keine Erregung diese überhaupt aufbringen oder zerstören konnte.
Irgendwie können wir auch nachdenken. Und wir wissen ja, dass wenn wir allzu sehr auf die Ofenbank gehen, Schlimmes passieren kann. Also das ist ja auch etwas, was wir durchaus mittlerweile doch begriffen haben.
Das ist richtig. Jetzt bringen Sie ein neues Element, eine neue Dimension rein, nämlich die Moral. Wir wollen ja gute Menschen sein. Das heißt, wir wollen das Böse nicht so schnell vergessen. Und wir wollen das Gute fördern. Und dazu braucht es eine Anstrengung, die nicht mehr diesen physiologischen oder psychologischen Grundgesetzen folgt, sondern die sich dagegen setzt irgendwie und sagt, nein, wir müssen niemals vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Immer daran erinnert werden, immer daran erinnern. Ja, nicht vergessen, dass es noch Opfer gibt. Uns geht's ja gut, aber vergessen wir nicht. Da ist Kasseli. Tun wir da was rein und gedenken wir auch den Opfern. Es ist sehr richtig in der Erziehung der Kinder oder des Menschen überhaupt, dass der Mensch sich eben nicht nur in diesem Nahhorizont begreift, sondern dass er weiß, er gehört einer Menschheit an. Dieses Menschheitdenken nennt man ja auch Humanismus, dass man eben nicht nur ein Individuum ist, sondern Mitglied einer großen Gruppe, die solidarisch sein sollte, die einander sehen, beachten, schützen und vor allem bewahren vor anderen Dingen sollte. Also das ist jetzt eine moralische Komponente, die, glaube ich, bei vielen Menschen, auch bei uns, gut entwickelt ist. Sie kann eben nur abgegolten werden, diese moralische Not. Und dieses Abgelten, sei es durch Spenden, sei es durch Mitleid, sei es durch irgendwelche Symbolhandlungen, die kann natürlich den Lauf der Dinge, der Identifizierung mit dem Unglück der anderen oder mit mir als Teil der anderen, kann das ablösen oder auch unterbrechen oder eben abgelten.
Bertolt Rothschild, Kontext. Wir fragen uns, warum der Schrecken von Katastrophen so wenig Nachhalt und teilweise ja auch überhaupt nicht zu Lernprozessen führt. Es gibt ja doch etwas, was man sagen kann. Die Geschichte jetzt jüngst in Japan hat ja auch gemacht, dass man sich hier gefragt hat, denn wir haben ja auch Atomkraftwerke. Da rückte ja doch eine potenzielle Gefahr näher. Wir wussten immer, dass es sie gibt, aber durch den Umstand, dass es woanders passiert ist, Tschernobyl hatten wir sowieso schon irgendwie vergessen, verblasst, hat das nochmal so was unmittelbar Vitales bekommen. Da war doch mehr.
Es war mehr und wir sind anders entwickelt. Wir haben heute eine sogenannte Zivilgesellschaft. Das heißt, auch wenn die Politiker mogeln oder sagen, es ist alles nicht so schlimm und nicht hysterisch werden, die Menschen haben eine eigene Abrechnung, auch in Gruppen, aber auch als Individuen und lassen sich nicht mehr alles gefallen. Also die wollen eigentlich, dass die Sache nicht so schnell Schwamm drüber ist. Oder denken Sie an die ökonomischen Krisen, wo es immer heißt, es geht um Arbeitsplätze, wo man die Menschen auf eine Art vertröstend besänftigen will, wie wir das mit unseren kleinen Kindern machen, wenn wir wollen, dass sie ins Bett gehen und wieder ruhig werden. So kann man heute mit den aufgeklärten, informierten Gesellschaften nicht mehr umgehen. Es ist wie eine andere Masse, die entsteht. Es ist nicht mehr die lenkbare Masse, die kann zwar auch missbraucht werden, aber die neue Masse ist eine Masse, die aufgrund von Informationen sagt, wir glauben euch nicht mehr. wir lassen euch das nicht mehr durchgehen. Da ist eine ganz klare Ursache, nämlich eine fehlgeleitete Technik oder eine Hegemonie des Ökonomischen über dem Vernünftigen, und das lassen wir uns nicht gefallen. Und da besteht eine Hoffnung, dass da eben das Vergessen weniger schnell geht. Allerdings handelt es sich meistens da um technische Katastrophen, weil da kann man ja auch tatsächlich vernünftiger sein. Was jetzt geschieht mit Japan und der Kernenergie, wir könnten eine Wette anstellen und könnten uns fragen, wie ist es wirklich so, dass in 3 Jahren das abgestellt ist oder keine neuen gebaut werden? An der Wette würde sich ausdrücken, wie groß das Vertrauen ist, das wir in uns selbst als Bürger und Bürgerinnen haben, oder wie groß das Misstrauen ist, ob das überhand nimmt, was wir in die Politiker oder in die Ökonomen haben, die eben diese Sachen immer durchsetzen. Der Krieg hat sich auch immer durchgesetzt. Die Menschen hätten längst lernen können, dass Krieg, wo man noch selber als Krieger hingehen muss, eigentlich ein Desaster ist. Und es hat immer wieder Kriege gegeben. Und die Leute haben sich auch immer wieder verführen lassen, an den Kriegen mitzuhalten oder patriotisch zu werden.
Wenn Sie das sagen, also da muss ich ja doch auch noch auf Deutschland gucken, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg fanden, nie wieder Krieg, nie wieder Aufrüstung. Was ist heute? Sie sind an vielen Kriegsschauplätzen der Welt beteiligt, was man dann humanitäre Einsätze nennt. Und Deutschland ist wieder der drittgrößte Waffenexporteur der Welt, einschließlich deutscher Giftgasbestände in Libyen, was ja momentan auch sehr zu denken gibt.
Reut spricht schon davon in seiner Korrespondenz mit dem Einstein, warum Krieg, dass die Mächte des Aggressiven, des sich Bemächtigens, des stärker sein wollen, der Rivalität, des Ausschalten des bösen anderen, dass die stärker sind, à la longue, offensichtlich, und dass der Mensch nicht gebaut ist, so scheint es leider, dass da ein friedliches Nebeneinander über längere Zeit garantiert wird. Warum das? Weil da Männer im Spiel sind, weil Waffen im Spiel sind. Also das sind Waffen, das sind Güter, das sind kostbare Waren, mit denen sich großartige Umsätze und Geschäfte machen lassen. Und weil Interessen im Spiel sind, das hat man ja immer wieder gemeint, schon im letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, man könne durch die Überwindung des Nationalismus eine Art Weltbürgertum schaffen, die dann diese Kriegselemente, diese Unvernunft des Krieges ausschaltet. Was haben wir? Statt einen Internationalismus oder Kosmopolitismus oder den Weltbürger, wir haben die Globalisierung. Das heißt, es ist wie eine pervertierte Form in der gleichen Richtung, dass nämlich alles mit allem zusammenhängt, dass die Nationen nicht mehr so wichtig sind, aber da thront jetzt wahrscheinlich ein anderer Moloch über diesem globalen Element.
Das heißt, das Zerstörerische, Sie sprachen vorhin von Freud, rückt sich, egal wie wir es drehen und wenden, immer wieder durch.
Das wäre zu fatalistisch. Das Zerstörerische ist immer da, das ist an der Pforte, das steht schon in der Genesis, das Zerstörerische ist immer da. Deshalb müssen wir immer gewahr sein, dass wir dem Zerstörerischen auch in seinen Ansätzen den Platz nicht geben. Das ist die Lehre, die man daraus zieht. Das andere wäre zu fatalistisch. Man kann gegen das Zerstörerische antreten, jeder für sich, für sein Kollektiv, für seine Generation vielleicht, für seine Umgebung, nicht für die Nation weniger, einfach für seinen Zusammenhang. Aber man muss gewahr sein, alle Vernunft und alle Reue und alle Betroffenheit, die wir haben, die ändert wahrscheinlich nichts daran, dass da böse Mächte, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen teuflischen Mächten, sondern menschliche Mächte, menschliche Habgier, menschliche Bösartigkeit, menschliche Hybris im Spiel ist, die immer wieder kommen wird und die Vernunft, die man da sorgsam aufgebaut und kollektiviert hat, zerstören wird.
Wenn Sie schon von Hybris sprechen, immer wieder in den letzten Wochen wurde Günther Anders, der Philosoph, zitiert, der eben sehr deklariert nach dem Abwurf der Bombe auf Hiroshima so entsetzt war und dann sich eben sehr mit dem Verhältnis Mensch und Technik auseinandergesetzt hat und eben fand, die Menschen sind den Wirkungen, die sie mit dieser Technik erbaut haben, überhaupt nicht mehr gewachsen. Und im Grunde genommen müssten sie das irgendwann ja auch mal zugeben.
Der Günther Anders, der hat genau nicht nur vorausgesagt, was sich ereignen könnte, im Sinn so eines Propheten, der mit dem Warmfinger durch Athen rennt oder durch Jerusalem rennt, sondern er hat gesehen, sehen, dass dieses Missverhältnis, diese Unmöglichkeit, diese Hybris, diese Technologie, die delegierte Kraft des Menschen mit dem Menschen selber, dass die nicht mehr in einem Verhältnis steht, das irgendwie zueinander findet, dass die sich entfesselt, dass der Mensch eigentlich überfordert ist, der Einzelmensch ist überfordert, alle Menschen, auch die Menschheitsgruppe und Masse ist überfordert und trotzdem, jetzt ist das Merkwürdige, sind es menschliche Erzeugnisse, menschliche Produkte, Atombombe, Kernkraft, es gibt ganz viele Dinge, die sich entfesseln können, wir wissen noch gar nicht, was mit der Biologie alles geschieht, wir wissen nicht, was mit den radioaktiven Abfällen, diese Inkongruenz zwischen der Schaffenskraft, Erfindungskraft des Menschen einerseits und der Möglichkeit des Menschen, das Ganze überhaupt noch zu regulieren und zu regeln, die klafft auseinander und stellt eine Bedrohung für die Menschheit und für die Menschen dar, der sie nicht gewachsen sind, sagt er. Sie sind nicht gewachsen. Er sagt aber auch nicht, man soll jetzt wieder zu den Pfahlbauern zurückkehren. Keineswegs. Er sagt, man muss dessen gewahr sein. Man muss allen auf die Finger schauen. Allen. Vor allem diejenigen, die produzieren und die verkaufen und die das als gut anpreisen, um zum Beispiel die nicht so zivilisierten Völkergemeinschaften endlich auf das Niveau von uns zu bringen. Das heißt nichts anderes, als dass wir sie in das gleiche Abfuhrwesen, das eigentlich unsere ökonomische Gesellschaft ist, dass wir sie dort hinein verführen wollen. Das ist schon eine sehr tragische Sache und man weiß ja nicht, wie lange die Halbwertszeit der Menschheit ist. Sie ist sicher kürzer als die Halbwertszeit des Cäsiums.
In diesem Zusammenhang ist ja auch aufgefallen, dass immer wenn so Katastrophen sind, Tschernobyl oder jetzt auch Fukushima, es gibt ja dann unglaublich viele Experten. Sie sagt noch zu Beginn schon, die vielen Erklärungen haben auch eine neutralisierende Wirkung, aber was wir ja auch gemerkt haben, war, dass es plötzlich wichtig war, wie der Wind wehte. Und das ist ja absurd auf eine Art, wenn man sich überlegt, also der Wind, der günstig für Tokio weht, dass eben keine radioaktiven Partikelchen dahin kommen, darauf hofft man. Es hieß also wirklich oft abends, immer noch haben die Glück mit dem Wind. Also einerseits haben wir eine immense Technik und andererseits hofft man dann wieder auf den Wind wie ein Naturvolk von ich weiß nicht wann.
Wir sind zurück dort bei Adam und Eva, wo man hoffen kann, dass sich die Winde und die Würfel der Götter und der Engel und so weiter richtig fallen, damit wir begünstigt sind. Also es kommt etwas Fatalistisches, Fatumhaftes da hinein. Der Wind, der Boreas hieß er bei den Griechen, der Nordwind, der da kommt oder der Südwind, der kommt, der bestimmt über das Schicksal der Menschen. Das ist sehr interessant, auch psychologisch, dass nämlich zusammen mit diesen Modernisierungen, Entfesselungen, dass regressive Strömungen, ganz regressive Momente, eben aufs Ofenbänkli zurück, das nicht sehen wollen, die Nachrichten gar nicht mehr hören wollen, das ist mir viel zu schlimm, was da alles kommt. Also, dass da regressive Momente eine Rolle spielen, die dann, das müssen wir immer aufpassen, auch politisch ausgenutzt werden können natürlich. Also es gibt immer regressive Kräfte und auch Fluchtgedanken, denken Sie an das Gedicht von Kester, auf die Bäume, ihr Affen, wo er schreibt, man soll wieder in die Natur zurück, man soll in die Mimikrie, in die Tarnung zurück und dann passiert einem nichts. Ja, die Erschütterung ist da, aber die Menschen werden wieder in ihr kleines Horizontverhältnis zurückgeworfen, wo Sicherheit Sicherheit ist, wo ein Wort ist, wo Betroffenheit eine bestimmte Art des sich Artikulierens hat. Vielleicht ist ein Point of No Return erreicht, das wissen wir noch gar nicht.
Alles, was Sie ja jetzt gesagt haben, Bertolt Rothschild, zeigt ja, dass Anders da ziemlich richtig liegt. Er hat ja auch von der Antiquiertheit des Menschen gesprochen und wenn wir jetzt mal diese ganzen regressiven Strebungen einbeziehen und was Sie so gesagt haben, dann können wir noch so sehr in der Moderne leben und noch so rational sein und noch so viele Experten herbeizitieren, die nämlich irgendwann auch nicht mehr so genau wissen, was sie sagen sollen. Im Grunde genommen müsste ja eigentlich mal jemand zugeben, Freunde, wir haben da was in die Welt gesetzt, das wir nicht beherrschen. Und überlegen wir mal, was wir jetzt allenfalls noch tun können. Das sagt aber eigentlich keiner. Es kommt ja immer wieder so in die Aktion. Also entweder wir machen Atomkraftwerke. Frau Merkel sagte ja, das sei ungefährlich kurz vorher noch, wollte da noch schön weitermachen. Jetzt sagt sie dann ganz sofort, oh nein, nein, da hören wir doch lieber auf. Aber es ist immer so ein Aktionismus, mal den Hebel in diese oder jene Richtung. Aber die Grundfrage, die wird eigentlich nicht gestellt.
Natürlich wie nach jeder Katastrophe eine Hektik auf allen Ebenen, politisch, ökonomisch, kollektiv, in den Gruppen, in den Medien und so weiter. Wenn man fragt, damit das nicht so pessimistisch bleibt, was würde ich für mich empfehlen zu tun? Es ist schon so, natürlich können wir jetzt alle anfangen, Hybridautos zu fahren oder kein Auto oder nur noch auf dem Zug oder nur noch Rollschuhe. Da tut sich ja auch was. Ich weiß nicht, ob das ephemer ist, also transitorisch vorübergehend, oder ob das nachhaltig ist, dass sich jetzt da etwas verändert. Aber eigentlich, wenn man etwas daraus lernen kann, man ist ja nicht gefeit gegen Naturkatastrophen, so ist es das Misstrauen gegen übergeordnete Erklärungen der Welt. Jeder Mensch mit seiner Umgebung, mit seiner Nahumgebung, das kann auch eine Gruppe, eine größere, muss eigentlich die Welt so erfahren und die Welt so betreuen oder die Welt so erobern, wie man es sich selber vermittelt und entschieden hat und nicht, wie man es vorgesehen hat, dass der Mensch nur in seiner Nähe seine Vernunft auch pflegen und kultivieren kann. Das müsste eigentlich die Lehre daraus sein. Nicht den Rückzug auf die Oase, sondern ich meine, dass die Erfahrung und die Kritik an der Erfahrung und die Verarbeitung dessen, was die Welt uns zumutet, nicht anonym über Medien und Konsumenten, sondern über menschliche Zusammenhänge, über Gruppen von Menschen, die sich noch sinnlich erfahren können, das meine ich, einen Nahbereich, der jetzt zum Beispiel diese Katastrophen einmal anschaut und sagt, was halten wir von den Berichten, was wollen wir daraus für Lehren ziehen, das kann man nur in dem kleinen Bereich machen. In dem größeren Bereich ist das alles schon verdelegiert. Man müsste den anders ergänzen und sagen, der Mensch ist nicht nur für die Technik gemacht, der Mensch ist auch nicht für die Kommunikation über diese Technik gebaut. Der muss anders erfahren, was in der Welt passiert und wie man damit umgeht und was man daraus für Lehren zieht.
Was heißt das politisch?
Wem schenke ich Vertrauen? Wenn die Menschen selber sich politisch mehr betätigen würden, dann würden sie auch politisch das Nahe beurteilen können, aber man bekommt ja da immer ganz große, unglaubliche Pakete vorgesetzt und dann vielleicht einige charismatische Personen. Was jetzt passiert, dass die Reaktion ist, dass die Grünen politisch vorwärts machen, das ist eine Schnellreaktion, von der ich befürchte, dass sie nicht nachhaltig sein wird. Genauso wenig wie das Entsetzen oder das Erbarmen oder das Erschrecktsein. Das ist eine Reaktion, die man gut verstehen kann. Man muss ja schließlich etwas tun, weil, und das haben wir jetzt gar nicht besprochen, es ist so schwer, die Ohnmacht auszuhalten. Und wenn ich die Ohnmacht agieren kann, politisch mich für etwas entscheide oder dass ich etwas Gutes, Wohltätiges tue, dann ist ein großer Teil meines Unbehagens ist dann schon irgendwie umgesetzt. Die Menschen müssen Subjekte wieder werden. Und zwar Subjekt der Welt, Subjekt der Geschichte, nicht Subjekt nur jetzt im Individualismus, sondern dass diese Dinge, die auf ihn einprasseln, dass er als Subjekt im Verbund mit anderen Subjekten, aber nie über das hinaus in der Vermassung, das Vorgesetzte, wie der Mensch reagiert, reagieren soll, das wird sicher nichts ändern am Laufe der Dinge. Ob das andere, das mir ich nahe, das Subjektische, daran etwas verändern wird, das weiß ich nicht. Aber ich kann nur sagen, die Erfahrungen, die Umsetzung der Erfahrungen sind dort sichtbar und sinnlich erfahrbar.
Das wäre dann das Maß des Menschen.
Das wäre dann wieder adäquat dem Menschen. Der Mensch würde vielleicht dann eines Tages sogar zur Raison kommen und sagen, ich will gar nicht mehr Kraft in Bewegung setzen, als die, die ich bewältigen kann. Ich glaube, das Maß des Menschen zurückzufinden, sei es nun gegenüber der Technologie, aber jetzt auch in der Erfahrung, in der Umsetzung der Erfahrung, das wäre schon eine große Aufgabe. Ob man das pädagogisch machen kann über die Schulen oder ob man aus dem Schaden lernt oder ob wir dann als kleine letzte Mohikaner dazu kommen, irgendwo auf einer Insel, die gerade nicht jetzt vom Wind betroffen wurde, das weiß ich nicht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.